Faulheit denkt scharf.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Manchmal ist es ja so, dass viele Unternehmer denken, so die klassischen deutschen Unternehmereigenschaften wären Fleiß. Und Faulheit wäre ein Gendefekt. Und heute reden wir darüber, dass Faulheit möglicherweise eine enorme unternehmerische Stärke ist. Ein echtes Pro. Und dazu habe ich natürlich wieder wie immer einen speziellen Gast und mit dem auch ein Mensch, der Faulheit denkt scharf par excellence lebt und der immer lieber eine halbe Stunde lang drüber nachdenkt, wie er 20 Minuten Arbeit sparen kann. Aber genau darüber reden wir heute mit Matthias Berkel, den ich glaube seit nicht ganz 30 Jahren kenne. Wir waren mal zusammen, als wir noch jung und frisch waren. Heute sind wir nur noch und. Da waren wir mal beim Bundesverband junger Unternehmer. Und heute sind wir auch alle älter geworden und haben die 60 ja schon passiert. Und neulich haben wir uns wieder getroffen und irgendwie eine Gemeinsamkeit haben wir, nämlich genau diese Eigenschaft Faulheit, Denkscharf. Also herzlich willkommen, Matthias. Oder manchmal früher mal Spritti gesagt. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast.
Vielen Dank. Ja, Spritti kommt daher, dass wir eine alte Familienfirma sind, die Alkohol herstellt. Und daher kam dann der Spitzname Spritti.
Da kam der Spritti, genau.
Sprit von Spirit, von Geist des Weines.
Genau, der Geist des Weines. Gucken wir heute, der Geist des Unternehmers. Faulheit Denkscharf. Was ist denn für dich Faulheit als Unternehmereigenschaft?
Naja, um da gleich einzusteigen. Für mich hat sich über die Jahre herausgestellt, dass die Tatsache, dass ich von Geburt an fauler Pfälzer war und bin und immer geblieben bin, sich letztendlich sehr gut ausgewirkt hat. Ich habe dann irgendwann mal versucht, das zu analysieren. Das hat ein bisschen gedauert und man ist ein langer Denkprozess und bedarf auch vieler verschiedener Perspektiven, um dann dahinter zu kommen. Wenn man faul ist, dann will man ja nicht arbeiten. Ist relativ einfach.
Ist einfach.
Was kann man tun, um Arbeit zu vermeiden?
Unnötige Arbeit vermeiden,
genau. Ja, unnötige Arbeit vermeiden. Oder selbst nötige Arbeit kann man ja delegieren.
Oder irgendwie intelligenter lösen.
Man kann es anderen übertragen. Mhm. Und wenn ich es anderen übertrage, muss ich es selber nicht machen. Also funktioniert ja meine Faulheit schon mal. Aber ich habe dann mitgekriegt, ganz wichtig, wenn man es anderen überträgt und hinterher dann kontrolliert, dann hat man wieder genauso viel Arbeit wie ursprünglich.
Man muss
übertragen im Sinne von und delegieren im Sinne von wirklich loslassen, den anderen machen lassen, den Mitarbeiter, den Partner, das Kind. Man muss, egal wer das ist, man muss die Aufgabe abgeben und wirklich abgeben und nicht noch hinterher kontrollieren, dann hat man nichts gewonnen als fauler Mensch. Und wenn man das will, dann kommt man zu einem Schlüsselwort in der ganzen Geschichte und das ist Vertrauen. Man muss nämlich dem Delegierten vertrauen, dass er es kann, dass er es macht, dass er es vielleicht sogar besser macht als man selbst.
Das soll vorkommen.
Das ist der Idealfall, den man anstrebt.
Genau.
Ja, und wenn der das dann verspürt, dass man ihm vertraut, und das ist meine wichtigste Lebenserfahrung tatsächlich im Unternehmertum, wenn Menschen verspüren, dass man ihnen vertraut, dann arbeiten sie extrem gut.
Das würde ich unterschreiben.
Vertrauen ist die beste Motivation, die es gibt. Vertrauen ist die einzige Motivation, die nachhaltig, um das moderne Wort zu benutzen, aber nicht umwelttechnisch, sondern nachhaltig im Sinne von langfristig, wirkt. Mhm. Alles andere, Incentives, Auto, Geld,
Theater fürs Volk,
verpufft relativ schnell, kommt auf die Person an, aber meistens relativ schnell. Und Vertrauen und lang anhaltendes Vertrauen ist der beste Motivator. Also, ich bin faul, also delegiere ich. Wenn ich delegiere, muss ich vertrauen. Wenn ich vertraue, schaffe ich Motivation. Und Motivation führt dazu, dass der Laden läuft. Also ist Faulheit ursprünglich die gute Eigenschaft, die dazu führt, dass der Laden funktioniert.
Das ist ein guter Punkt. Eigentlich sind wir ja schon fast fertig dann. Eigentlich wäre das Wichtigste jetzt schon gesagt.
Ja, ich komme immer schnell zum Punkt.
Und das hört sich ja eigentlich zu einfach an. Und meistens sind es ja die simplen oder einfachen Sachen, die am Ende wirklich wirksam sind. Und jetzt können wir natürlich noch das ein bisschen dekorativ ausschmücken und uns die Frage stellen, wie ist denn das bei dir im Tagesalltag? Du hast 50 Leute und du hast sehr, sehr jung übernommen, weil dein Vater sehr früh verstorben ist.
Genau.
Wie alt warst du, als du übernommen hast?
28.
28.
So alt wie mein Sohn heute.
Ja, genau.
Aufpassen.
Aber du machst es länger, genau. Und genau. Und damals hattest du ja quasi den Sprung ins kalte Wasser. Und was waren es damals, Mitte 20 Leute, die du als 28-Jähriger?
16, unter 20, 16.
16, 16 Leute. Und richtig viel Ahnung vom Geschäft hattest du da auch nicht.
Naja, ich war 2,5 Jahre mit meinem Vater nach einem abgeschlossenen technischen Studium, einem abgebrochenen BWL-Studium, 2,5 Jahre mit meinem Vater im Geschäft, habe so ein bisschen reinriechen können natürlich, aber ich hatte tatsächlich noch nicht die Kompetenz, den Laden zu führen. Und genau da habe ich unbewusst, habe ich mir erst Jahre später klar gemacht, genau das angewendet, was ich gerade erzählt habe.
Genau, deswegen wollte ich das hören.
Ja, ich habe einfach, wie es passiert war und man dann zusammensitzt und überlegt, was macht man, und ein paar Leute haben zu mir gesagt, das schaffst du schon irgendwie. Ich habe dann überlegt, wie. Ich habe tatsächlich die Leute, die 16 auf dem Hof zusammengetrommelt und habe gesagt, oh Leute, das ist, wie es ist. Ich bin jetzt qua Erbe euer Vorgesetzter, obwohl ich der Jüngste in der ganzen Runde bin. Ich kann es nicht. Ihr könnt es. Ihr habt es bisher ja auch gemacht. Und ich kann vielleicht ein Stück weit meinen Vater ersetzen, aber ich kann nicht euch ersetzen. Ihr seid diejenigen, die es können. Ich glaube, ich habe das Wort gar nicht gesagt. Ich vertraue euch, aber natürlich, steckt das dahinter.
Das meinen wir ja.
Das hat dahinter gesteckt. Das war gemeint. Ich vertraue euch, dass ihr das macht. Und ich habe sie darum gebeten, mir zu helfen. Das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe gesagt, ich bitte euch inständig, helft mir, dieses Ding zu wuppen. Helft mir, dass das weiter funktioniert. Und das hat gewirkt. Die haben sich alle reingehängt wie Harry. Sind teilweise noch nach dem Tod meines Vaters fast 20 Jahre in der Firma geblieben.
Wow.
Teilweise waren die 42, 46 Jahre in der Firma. Und die habe ich von meinem Vater übernommen. Meine Sekretärin, die 26 Jahre bei mir war, war vorher 8 Jahre bei meinem Vater. Also
das sind ja Dimensionen.
Ja, ja. Und das ist, hat auch viel mit diesem Vertrauensding zu tun. Ich selber hatte das in jungen Jahren erleben dürfen. Ich sage absichtlich dürfen, obwohl es manchmal auch müssen war, weil zum Beispiel in der Familie, mein Bruder war so das berühmte schwarze Schaf, der ältere Bruder, und das führte dazu, dass meine Eltern, die von dem älteren Bruder mehrfach enttäuscht worden waren, irgendwie fast vorausgesetzt haben, dass die anderen Geschwister das auch machen, und da war Misstrauen. Mhm. Und ohne dass ich das als Kind so definieren hätte können oder verspürt habe, aber es war da. Und ich bin dann irgendwann aufs Internat gekommen und das Internat funktionierte über Vertrauen.
Okay.
Die Schüler hatten komplett außer der Notengebung alles in der Hand. Der ganze Sport, die ganze Essensgeschichte, die ganzen, alles, was da organisiert werden musste, wurde von Schülern organisiert. Mhm. Die Lehrer haben alles delegiert und die Schüler haben es ausgeführt. Und ich bin da hingekommen, habe das mitgekriegt und ich bin aufgegangen wie eine Blume im Frühling. Ich fand das grandios, dass mir jemand vertraut, dass mir jemand was zutraut. Das fand ich so klasse.
Ah,
ich war innerhalb von einem halben Jahr war ich Handballtrainer, Volleyballtrainer und was weiß nicht, doch irgendwie im THW irgendeinen Job gehabt, weil ich jeden Job, der mir da angeboten wurde, aufgesogen habe. Ich fand das so grandios, dass man mir vertraut hat. Das war die eine Erfahrung. Und ich hatte diese Erfahrung dann nach dem Tod meines Vaters eben nochmal, dass die Leute durch Vertrauen sehr gut mitgezogen haben. Und so hat sich das immer wieder fortgesetzt, habe das immer wieder mehr gemerkt, auch in der Kindeserziehung. Vertraue deinem Kind, ist die beste Motivation.
Absolut.
Ja, in der Partnerschaft, Vertrauen ist die Grundvoraussetzung, ist eine Binsenweisheit, aber vor dem eben gerade erzählten Hintergrund vielleicht nochmal eine andere Perspektive.
Kann ich alles nachvollziehen, wenn ich auch so selber rückwärts gucke, was hat bei mir im Laden funktioniert, das Gleiche. Der ist zwar kleiner, wobei damals, ja stimmt, da haben wir mit ungefähr gleicher Größe angefangen, mit damals hatte ich 12, später waren es dann 23, bei dir sind es 50. Aber das, was funktioniert hat, war auch bei diesem Thema Ein-Tage-Woche, delegieren, so dass man selber nichts mehr operativ schaffen muss, andere Dinge schon. Wenn ich das auf Vertrauen runterbeame, stimmt es. Die haben sich, die waren ja stolz darauf, nach dem Motto, wir kriegen das auch ohnehin. Der kann ja wochenlang irgendwo rumdüsen, Klammer auf, Klammer zu, dann geht er uns nicht auf den Keks, sondern wir können in Ruhe arbeiten. Das hat auch durchaus eine Qualität. Aber die eigentliche Qualität ist, der traut uns das zu, dass wir das können. Und der traut uns auch zu, dass wir jetzt irgendwie nicht aus Versehen in die Tasche greifen oder sonst irgendwie. Ja, klar, kommt auch mal vor, aber das ist halt wirklich eine Ausnahme. Aber die allermeisten wissen Vertrauen, also die allermeisten, die wissen Vertrauen zu wertschätzen.
Drei Dinge dazu. Das eine ist, wenn mal jemand dieses Vertrauen ausnutzt, musst du brutal sein. Genau. Radikal reagieren und sagen, das geht gar nicht, sofort raus.
Sofort raus.
Sofort. Also keine Rücksicht auf Verluste. Da muss man dann wirklich das Vertrauen, was man geschenkt hat, wenn das missbraucht wird, gibt es keine Gnade. Weil wenn man da Gnade walten lässt, dann wird man missbraucht. Dann wird das Vertrauen missbraucht. Das geht nicht. Das ist das eine. Das zweite ist, zu mir hat kürzlich einer gesagt, mit dem ich mich drüber unterhalten habe, einen sehr guten Spruch, wie ich fand, der hat gesagt, mein Misstrauen müsst ihr euch erst verdienen. Soll heißen, Vertrauen ist ein Vorschuss.
Auf ein Wort.
Ja, und deswegen, es gibt nur eine Methode, rauszukriegen, ob du jemand vertrauen kannst, und die ist, indem du ihm vertraust. Das heißt, wie gesagt, bei Misstrauen muss das Hackebeil fallen, da geht nichts mehr.
Bei mir nennt sich das die 3-in-1-Methode. Das hat er erst das einzige und letzte Mal gemacht. Das ist eine Zeichensetzung gegenüber den anderen, zu sagen, du kannst das mal probieren, aber wenn es rauskommt, bist du sofort los. Genau. Und weil wir ja wissen, dass wir tolle Arbeitsplätze haben, weiß ich ja, was die verlieren. Ich habe nie eine angezeigt. Genau. Es waren drei Stück in 18 Jahren.
Ähnlich bei mir, ja.
Schlüssel abgeben, schreibtisch leer räumen, alles gut.
Genau.
Irgendwann sieht man sich wieder, aber hier ist erstmal
Schluss.
Vorhang zu, Schluss.
Der dritte Punkt ist, den ich wichtig finde in dem Zusammenhang, ist trotz allen Vertrauens, die Leute müssen wissen, dass du als Chef, als Geschäftsführer, als was immer du dich da bezeichnest in der Position, die letzte Instanz bist. Sie haben das Vertrauen, viele Dinge selbsttätig zu entscheiden, was sie lieben, weil sie dann auch ein Selbstwertgefühl haben. Und eben nicht immer 24 Unterschriften für den Mist brauchen, wie so in Großkonzernen üblich, und hinterher rennen müssen, um überhaupt einen Kuli kaufen zu dürfen, sage ich jetzt mal übertrieben. Das ist wichtig, aber sie müssen auch das Gefühl haben, wenn es mal kritisch wird, wenn sie mal an ihre Grenzen kommen, wenn sie sich nicht trauen, wenn sie sagen, da jetzt eine 500.000 auszugeben, ohne zu fragen, finde ich irgendwie komisch, dann müssen sie auch tatsächlich den Raum haben, zu sagen, hören Sie mal, das und das habe ich vor, ist das okay? Und dann muss man, oder das und das ist ganz schief gelaufen, was soll ich tun? Da muss ich dann als letzte Instanz relativ schnell entscheiden, sagen hopp oder top und sagen, das geht gar nicht oder das machen wir oder das machen wir nicht. Mhm. Und die letzte Instanz hat fast, und das ist jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber es hat fast eine religiöse Dimension, weil alle Religionen leben davon, dass der Mohammed oder der Jesus oder der Buddha oder der, wer immer es ist, der ist die letzte Instanz.
Interessanter Aspekt.
Ja, die Funktionalität einer Religion ist, man glaubt an irgendwas, aber es gibt immer eine letzte Instanz, die entscheidet. Und so ähnlich ist es im Unternehmen auch.
Bei mir war das so, ich würde es immer übersetzen, ist, die wussten, dass sie sich zu 150% auf Rückendeckung verlassen können, egal was passiert. Es wird niemand, never, ever irgendwie vor anderen Leuten bloßgestellt, geschlachtet, wie auch immer.
Oder hängen gelassen.
Gibt es alles nicht.
Genau.
Es wird nicht overruled, wenn die vereinbart haben, das ist der Rabatt, dann ist es der Rabatt, da kann anrufen bei mir, wer will. Wenn die Reklamation abgelehnt ist, ist die abgelehnt. Dann können die auch bei mir anrufen, sofort zu wählen. Also das war einer der wichtigsten Punkte für Vertrauensaufbau, zu sagen, es wird nicht nur weil da bei mir Geschäftsführer dran steht oder ich die potenziell letzte Distanz dann war, bleiben wir mal bei dem Begriff. Overruling, no.
Nein, das nicht. Das meinte ich auch nicht. Mit der letzten Instanz ist intern, ne?
Intern.
Nicht gegenüber Dritten. Nee,
intern auch nicht. Intern auch nicht. Was vereinbart ist, ist vereinbart.
Ja, genau.
Und das muss gelten.
Genau.
Und das muss so sicher sein, wie Fundament das ist, wie
wenn was. Ja, nee, aber wenn derjenige selber verunsichert wird von irgendwas.
Dann
und, dann denn, und dann kommt, dann muss die letzte Instanz greifen.
Ja.
Das ist der Punkt.
Wenn jetzt im Tagesalltag neue Aufgaben anstehen, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel eine Nachfolge, der Benedikt übernimmt jetzt und das ist ja eine durchaus große Verantwortung. Das sind jetzt zig Millionen Umsatz, das sind 50 Mitarbeiter, da hängen also 50 Familien dran und der ist ja jetzt auch, so wie du damals, 28 Jahre alt. Wie viel Faulheit gestehst du denn ihm zu?
Gute Frage. Läuft heute ein bisschen anders. Also er ist zum Glück nicht Kind seiner Millennial-Generation und schwärmt von der Vier-Tage-Woche und was weiß ich und irgendwie Work-Life-Balance, sondern er findet seine eigene Generation ziemlich, naja, wie soll ich sagen, arg wohlstandsverwahrlost oder wie sagt man, verwöhnt.
Ja, verwöhnt würde man sagen.
Er ist durchaus vom Herzen und der Seele ein Schwabe. Seine Mutter ist ja Schwäbin und ist da sehr engagiert und sehr committed und weiß, dass von nichts kommt und dass nur Arbeit und Leistung dazu führt, dass man sich was leisten kann. Daher das Wort. Das ist zum Glück so. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir ihm immer zugetraut haben und vertraut haben, dass er gemerkt hat, wenn ich selber was in die Finger nehme, dann habe ich am Schluss auch was davon. Das ist vielleicht auch damit zusammenhängend. Insofern ist es ein Glücksfall, dass er so gestrickt ist. Auf der anderen Seite hat er natürlich Homeoffice. Natürlich hat er, ist er unterwegs, weil irgendwelche Freunde irgendwo auf der Welt heiraten. Und er ist dann mit dem Laptop in der Telekom drin und sonst, hockt sonst wo auf der Welt. Mhm. Da sind die Möglichkeiten heute auch ganz anders. Und deswegen gewähre ich ihm das auch. Das ist okay, solange die Leistung stimmt. Ich muss ihn jetzt nicht jeden Morgen um 7:30 als Ersten auf der Matte sehen, so wie das mein Vater noch von mir erwartet hatte. Oh. Weil das damals halt, das war halt so. Und sondern ich will, dass die, wie bei anderen Mitarbeitern übrigens auch, ich bin da sehr kulant, was Gleitzeiten und Urlaub und was weiß ich betrifft, solange die Leistung stimmt. Ja, muss man aufpassen, darf man nicht überziehen, aber ist auch motivierend. Und gerade beim jungen Mann, der noch sehr viel Möglichkeiten vor sich hat und die Welt noch sehen will, will ich ihn nicht zu sehr einschränken. Auf der anderen Seite erwarte ich aber auch, dass das Commitment aufrechterhalten bleibt.
Und habt ihr eine Führungsebene, nee, andersrum, die zweite Führungsebene unter dir oder Benedikt, kennen die da so dein Thema Faulheit, Denkscharf so als
klar
Grundmuster? Wie gehen die damit um?
Es gibt einen schönen Spruch von Maria Ebner-Eschenbach, einer Aphoristikerin aus Österreich im 19. Jahrhundert, der hieß: Vertrauen ist Mut, Treue ist Kraft.
Vertrauen ist Mut, Treue ist Kraft.
Die Treue ist Kraft, das ist die Kraft, die entsteht, weil die Leute treu sind, weil du ihnen vertraut hast. Kurz gesagt. So ist das theoretische Hintergrund. Also ich finde, man kann, noch kürzer kann man nicht sagen, was ich eigentlich vorhin versucht habe zu erklären. Und das habe ich tatsächlich, weil du fragst, ob die das wissen oder die kennen das sehr gut. Wir haben Niederlassungstagungen, wir haben 3 Niederlassungen in Deutschland und wir treffen uns alle halbe Jahr in einer der Niederlassungen. Und das ist jetzt so 4 oder 5 Jahre her. Da war Benedikt das erste Mal dabei. Noch so als Zaungast, als Student, da haben wir genau diese Frage diskutiert. Ich habe diesen Spruch in die Runde geworfen und habe gefragt, was haltet ihr von, wie seht ihr den Spruch, was denkt ihr? Da war zuerst so ein bisschen betretenes Schweigen, was will er denn jetzt und so. Mhm. Aber dann sind wir sehr gut ins Gespräch gekommen und ich habe sehr gut auch dieses Faulheit, Delegieren, Verantwortung, Vertrauen einbringen können. Und da waren wir uns alle sehr einig am Schluss. Die fanden das alle sehr schön und haben das antizipiert. Wobei es nicht zu unserem Firmenspruch, zu unserem internen geworden ist. Der interne Firmenspruch ist fit im Sprit.
Ja, passt ja auch inhaltlich besser. Ja. Ich habe deswegen gefragt, weil es könnte ja sein, dass so dieser gern genommene deutsche Neidfaktor nach dem Motto, wir schaffen uns hier irgendwie krumm, damit dem Spritti irgendwie ein gutes Leben führt, oder es bringt ja auch noch hier den anderen Plagen dabei und den müssen wir dann auch noch durchfüttern. Könnte ja durchaus eine
Dimension sein.
Und es könnte sein, zu sagen, hey, wie cool, wenn der das ähnlich macht wie der Vater, dann haben wir weiterhin unsere Ruhe, dann haben wir weiter unseren Freiraum, dann haben wir weiter Entwicklungsraum, wir können wachsen, wir haben stabile Arbeitsplätze. Der kann doch so oft mit seiner Frau durch die Welt jetten, wie er will, solange wir hier unsere sicheren Arbeitsplätze haben und wir alle gutes Geld verdienen, ist uns das da völlig wurscht, weil der macht ja den Rahmen auf. Und dazwischen gibt's ja also viel Luft. Wie steuerst du, dass das bei dem Positiven bleibt?
Steuern ist schwierig. Beobachten und hoffen ist da eher so die Dimension. Ich kann ja meinen Sohn nicht abverlangen, dass er sich genauso gebiert, wie ich das getan habe. Nee, kann man nicht.
Deswegen.
Und er ist auch anders gestrickt. Er macht sehr viel mehr über den Kopf. Ich habe mehr über den Bauch gemacht. Aber ich versuche zu sehen und anzuerkennen, dass das für die Firma vielleicht sogar sehr gut ist, weil ich zu viel über den Bauch gemacht habe und zu wenig über den Kopf. Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch. Er ist sehr viel mehr ein Zahlenmensch. Und ich habe die Hoffnung, dadurch, wir sind ja auch, wie du richtig erwähnt hast, über die Jahre gewachsen. Und da muss jetzt auch ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Zahlenbeobachtung, ein bisschen mehr Planung, ein bisschen mehr...
Die Hebel sind noch länger geworden.
Ja, die Dinge müssen eben stärker betont werden, als sie bei mir, wenn ich weitermachen würde, die nächsten 10, 20 Jahre betont würden, das wäre wahrscheinlich sogar schlecht. Insofern bin ich ganz froh, dass er jetzt gerade kommt mit seinem, mit seiner Zahlenmentalität und dem Kopf, den er da hat. Ich glaube, das tut der Firma gut. Ich war von meinem Vater anfangs nicht so anerkannt im ersten Jahr, weil ich auch sehr viele Eigenschaften von meiner Mutter hatte. So, was der Kommunikation und so betrifft, die hatte er nicht so, er war eher so da ruhig. Und er hat nicht gesehen, dass diese Kommunikationsfähigkeit für die Firma letztlich gut sein würde. Und den Fehler will ich nicht machen. Den Fehler habe ich mir vorgenommen, nicht zu machen. Denn die Eigenschaft, die mein Sohn hat, die mir vielleicht gar nicht so gefällt, ja, weil er ein Zahlenmensch ist im Gegensatz zu mir, aber dass sie für die Firma gut ist, das muss ich sehen und das muss ich erhalten und das muss ich auch, trotzdem ich es anders machen würde, geschehen lassen. Insofern glaube ich, ist geschehen lassen ein ganz wichtiger Punkt, laufen lassen und dann hoffen, dass es in die richtige Richtung geht. Und es führen ja immer viele Wege nach oben, ne? Es gibt ja nicht nur eine Methode, eine Firma zu führen. Ja. Und mit den Leuten kommt er sehr gut klar. Und die Führungsebene, nach der du gefragt hast, das sind eigentlich 4 Leute, 3 Niederlassungsleiter und 1 Betriebsleiter, mit denen kommt er bestens zurecht. Die duzen sich alle inzwischen zum Beispiel, das habe ich nie gemacht, das ist auch eine andere Welt, das ist auch neu, das ist auch jünger, das ist auch heute selbstverständlicher, als es vor 30 Jahren war, finde ich völlig in Ordnung. Ich mache es deswegen nicht auch, ich mache es nicht spät einen auf jung, aber ich lasse es gewähren, wenn er das macht, finde ich in Ordnung,
ja, soll er tun. Kann man ja lassen.
Aber absolut, aber es ist nur so ein kleines Beispiel, weißt du, so, wo so Fingerspitzengefühl gefragt ist.
Ja, wir waren ja bei Faulheit denkscharf. Wenn so die Niederlassungsleiter, wie führen die denn, weil setzen die das fort? Weil jetzt könnte man ja auch wieder ein bisschen gelästert sagen, nee, irgendeiner muss ja mal was schaffen, wenn die sich alle auf die faule Haut legen. Oder ist Faulheit tatsächlich so ein, nenne ich es mal, Innovationstreiber, wo die ähnlich denken wie du und lieber überlegen, wie kriege ich das denn intelligenter hin, wie einfach nur mit Tumpf wegschaffen?
Genau der Punkt. Das Vertrauen in die Leute, was ja von meiner Faulheit herrührt, wie wir besprochen haben, führt dazu, dass sie effizient sind. Im Grunde sprechen wir die ganze Zeit über Effizienz. Die tun das Vertrauen, was in sie gesetzt wird, wo sie merken, sie sollen was leisten, es wird erwartet, aber man geht davon aus, dass sie es selber besser können als die delegierende Person, als wir das könnten. Das führt dazu, dass sie eben versuchen, das mit möglichst wenig Aufwand zu machen, weil sie selber im Grunde ja auch, jeder Mensch ist ein Stück weit faul. Ja.
Dann zieht sich das ja durch.
Ja, und es zieht sich durch, dass sie dann eben, ich sag mal, eine bessere Software anschaffen mich fragen, ob sie das dürfen. Dann sage ich ja klar, wenn es was bringt, wenn es effizient steigert, sofort, klar, logisch. Dass sie effizienter arbeiten, dass sie ihre Leute dazu anhalten, was weiß ich, kommt morgens um 4, dann könnte am 2 schon gehen, wenn es so heiß ist, weil dann besser gearbeitet wird, effizient und so weiter, sowas. Das machen die von alleine. Da brauchen die mich nicht. Und genau, also zieht sich, um die Frage zu beantworten, meiner Meinung nach relativ gut durch.
Ja, das ist ja gut. Also das ist ja auch spannend, wenn man sagen, also der vornehme BWLer hätte jetzt über Effizienz auch in der Headline gesprochen und mir so als emotionale Typen reden dann über Faulheit. Wir meinen natürlich das Gleiche. Aber wenn die ja sagen, ey, komm doch früher, dann können wir um 2 Uhr gehen, dann haben wir alle gewonnen.
Genau.
Und dann ist ja die fleißige Tugend, so wie man das den Japanern unterstellt, dass die dann bis 22 Uhr Schau laufen müssen und wer als erstes das Büro verlässt, hat verloren, dann ist er dann der Loser des Tages. Das sind ja so völlig unproduktive Sachen, wo ich mir denke, hä?
Ja, klar.
Wofür quälen wir denn da die Leute so?
Ja.
Und wenn du sagst, es zieht sich durch, dann ist das eine coole Message. So, jetzt haben wir ja ungefähr schon 24 Minuten geplauscht über Faulheit. Wenn jetzt unsere Hörer sagen, ja, da sind ja doch die ein oder anderen Aspekte dran, die müsste ich mal in meinem Tagesalltag ausprobieren. Hast du den ein oder anderen Tipp, vielleicht sogar auch 3 Stück, die du den Hörern mit auf den Weg geben kannst, zu sagen, denk mal drüber nach, über ob Faulheit deinen Laden nicht besser boosten würde wie Fleiß.
Wegebedarf. 3 Tipps für dich.
Ein Tipp wäre, irgendeine Aufgabe, die ansteht, im Verkauf, im Vertrieb, in der Produktion, vielleicht auch im Labor, keine Ahnung wo, wo erwartet wird, dass ich als Chef sage, so und so wird es gemacht. Nicht sagen, fragen. Fragen, wie würdet ihr es denn machen? Wie würdest du denn das oder wie würden Sie denn das jetzt machen? Ja, weiß ich nicht. Dann sag ich, ja, denken Sie doch mal drüber nach. Wieso? Sag ich, ja, weil
Sie Bereichsleiter sind.
Sie haben ja da viele Erfahrungen. Sie wissen es doch besser als ich. Sie sind doch von mir aus studiert oder haben schon jahrelang Erfahrung in dem Bereich. Ich würde gerne wissen, wie Sie es machen würden. Das will ich wissen. Bei mir wird schon gar nicht mehr gefragt, warum, weil Sie das genau kennen. Aber wenn man das neu anfängt und umschwenkt von Angaben machen zu Fragen, wie würden Sie es denn machen? Dann kommt erstmal dieser Aha-Effekt, wieso fragt er mich? Und wenn man dann gefragt wird, wieso wollen Sie das von mir wissen? Weil ich Ihnen das zutraue.
Was ich zutraue, genau.
Ich vertraue Ihnen, dass Sie es besser machen, als ich es machen könnte. Sonst könnte ich es ja selber machen.
Ja.
Ja. Ich habe Sie ja nicht eingestellt, weil er langweilig ist, sondern weil ich nicht 24 Stunden am Tag selber arbeiten will. Ich will, dass Sie das übernehmen und selbstständig durchführen. Und das Ergebnis sollte XY sein. Das kann man ja vorgeben. Ziel kann man ja definieren.
Ja, genau.
Aber wie sie da hinkommen, bitteschön, ihr Bier.
Und okay.
Dann erlebt man sehr schnell diesen
Der
traut mir das zu. Wow. Den Beweis ist jetzt. Das ist die Motivation.
Dass ich das auch verdient habe, das Vertrauen.
Genau. Und das, ich will das Vertrauen mir erhalten. Nicht irgendwie den Job nur, sondern ich will mir das Vertrauen erhalten in mich und dadurch meinen Job.
Das ist ja tatsächlich eine ganz völlig andere Haltung, die man ja ganz oft nicht hat.
Ja, okay, Fragen
nicht sagen. Guter Tipp, Fragen statt sagen oder statt ansagen. Gibt es noch einen Tipp?
Ganz wichtig, man muss, wenn man dieses Prinzip funktional halten will, die richtigen Leute einstellen. Und das ist verdammt schwer.
Ja.
Man kann den Leuten im Vorstellungsgespräch nur bis zur Stirn gucken und Papier ist geduldig. Ich habe mir angewöhnt, auf Referenzen und Qualifikationen nur in zweiter Linie Wert zu legen. In erster Linie versuche ich in dem Gespräch, was so meistens 20 Minuten dauert, rauszukriegen, ob derjenige es estimiert, wenn man ihm vertraut. Oder ob er ein Befehlsempfänger ist. Wenn ich im Vorstellungsgespräch merke, dass das jemand ist, der erwartet, dass man ihm sagt, was er tut, dann ist er falsch, dann passt er nicht ins Team.
Dann kommst du mit deinem System nicht weiter.
Genau.
Was sind so die Fragen oder die Vorgehensweisen oder dieses Fingerspitzengefühl? Wie kommst du dem näher?
Extrem schwer. Ich bin auch x-mal auf die Nase gefallen. Also
das tut man sowieso.
Mindestens 3-4 Mal. Gerade vor 2 Jahren haben wir mal nochmal einen eingestellt für einen bestimmten Job und der war der Sohn von einer ehemaligen Mitarbeiterin und Pimpampo. Aber der hatte nicht die Gabe, selbstständig für seinen Job eine Arbeitsweise zu entwickeln und die Brocken zusammenzusuchen, die man braucht und so. Sondern der hat eigentlich nur erwartet, dass man ihm sagt, mach jetzt das und das und wenn du fertig bist, kommst du, dann kriegst du die nächste Aufgabe. Das war beim Forschungsgespräch nicht absehbar, das habe ich nicht rausgefühlt. Mhm. Meine Beisitzer sozusagen, ich habe immer zu dritt gemacht, auch nicht. Mhm. Soll jetzt nicht mich in Schutz nehmen, aber wir haben es einfach alle drei nicht gemerkt und dann hat man auch innerhalb der Probezeit noch gesagt, das wird nichts, das tut uns leid. Weil das passt da nicht ins Team. Also die Leute, die man neu dazu einstellt, wenn man dieses Faulheitsprinzip, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, führt, dann müssen die Leute an Verantwortung Spaß haben. Die müssen Verantwortung haben wollen dürfen.
Die müssen das Vertrauen wertschätzen und diese Freiheit wertschätzen.
Genau.
Und nach ähnlichen Kriterien denken, zu sagen, Effizienz oder Effektivität, am besten die richtigen Sachen richtig machen und dann lassen wir den Matthias in Ruhe. Und dann haben wir auch unsere Ruhe und dann läuft das. Okay, also auf die richtigen Leute achten, dass die auch in das System rein matchen, wird man glaube ich sagen, passen. Ja, ja. Dritter Tipp?
Ja, wenn man merkt, dass einer bestimmte Skills nicht hat, die man vielleicht erwartet hat, dann nach den Skills gucken, die er hat. Also selbst, ich sag mal, es gab so einen Spruch, selbst der Döfste hat irgendeine Eigenschaft, die du nicht hast.
Ist so,
ja. Und dafür kannst du ihn durchaus einsetzen. Soll heißen, ich habe Fälle gehabt, wo ich qua Jobbeschreibung, Papier ist geduldig, dass man das erwartet habe. Das hat er aber nicht gebracht. Aber ich habe ihn deswegen nicht ausgewechselt, sondern ich habe die Dinge, die er gut kann, die Dinge, die er beherrscht hat, die Dinge, wo er auch selber gemerkt hat, dass er da funktioniert, die habe ich ihm dann gelassen. Und die Dinge, wo ich gemerkt habe, das schafft er nicht oder das kann er nicht oder er will es nicht, von denen habe ich ihn entlastet. Also ich habe die Skills, die da sind, genutzt und nicht die Skills, die erwartet werden, versucht zu forcieren.
Ah, das ist auch ein gutes Beispiel. Weil das spart ja auch wieder einen Haufen Aufwand, weil den hast du ja jetzt schon.
Ja.
Und mit dem zu arbeiten, was da ist, ist ja besser, als dem hinterher zu traben, was man gar nicht hat.
Genau.
Und damit haben wir dann auch wieder einen netten Faulheitsbeweis. Und ich glaube, an der Stelle wünschen wir euch eine gute Zeit. Denkt mal drüber nach, was ihr denn so zum Thema Fleiß oder Faulheit in euren Unternehmen für einen Kulturwandel machen könnt. Und wir reden ja immer über, zumindest in meiner Welt, über die zeitliche Freiheit. Und wenn andere Leute sehr fleißig für uns arbeiten oder sehr effizient, sagen wir es lieber so, und die auch dasselbe Gen haben, statt nicht einfach tump wegzuarbeiten, sondern intelligent darüber nachzudenken, work smart, not hard, heißt vielleicht auch in Englisch, dann gewinnen wir alle viel Lebensqualität, weil Vertrauen ist einfach ein Riesenwert. Und die Grundlage dazu könnte Vertrauen sein. Der Spritti hat das Schlusswort.
Wenn Leute zu mir sagen, um 10:30 morgens anrufen, na, bist du gerade aufgestanden oder warst schon wieder in Urlaub, sage ich immer, danke fürs Kompliment.
Ja. Ein gutes Schluss, mein herzlichen Dank, Matthias. Und macht's gut, bis zu dem nächsten Mal. Und wenn ihr da
so
11 Uhr aufsteht oder permanent in Urlaub seid und eure Leute für euch, mit euch schaffen, für sich in euren Unternehmen schaffen, dann ist es bestens. Viel Erfolg und bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.